Also, wir werden uns jetzt mit einer weiteren Gruppe auseinandersetzen und die heißen nach ihrer eigenen Bezeichnung die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Und jetzt brauchen wir uns schon gar nicht mehr fragen, verstehen Sie sich als Christen oder nicht? Ja, natürlich verstehen Sie sich als Christen. Denn Sie sind ja die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Hier merken wir es gleichzeitig wieder eine Endzeitbewegung, ne? Denn der letzten Tage, sind die Heiligen der letzten Tage, also der letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, da hat er nochmal seine Kirche neu gegründet, die er schon zu Lebzeiten gegründet hat, aber die dann untergegangen ist, und das ist eben das, was wir als Mormonenkirche kennen. Mormonenkirche ist mehr ein Spottname gewesen, den man dieser Gruppe gegeben hat. Aber wenn Sie sich selbst bezeichnen, könnt ihr auch sehen, bei Ihren Gemeinden, Kirche, da ist dann die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Abgeleitet ist das unter anderem von dem Engel Moroni, also Mormon, Moroni. Es gab dann auch noch einen Propheten namens Mormon. Dieser Engel Moroni soll eben ihre heiligen Schriften geoffenbart haben. Den sieht man übrigens auch immer bei jedem Tempel der Mormonenkirche oder jeder Kirche. Das müssen wir unterscheiden. Die Kirche ist eben nicht der Tempel. Tempel gibt es normalerweise in jedem Land nur einen. In Deutschland, das ist dann privilegiert, Deutschland hat zwei Tempel. Kann man sagen, ja warum, weil Deutschland so wichtig ist? Nein, sondern der eine wurde gebaut, als es noch die DDR gab. Und das war ein eigenes Land. Und so gibt es einen in der Nähe von Frankfurt und einen in Freiberg in Sachsen. Und normalerweise gibt es aber in jedem Land nur einen Tempel. Die Mormonen kommen auch normalerweise relativ selten zu diesem Tempel, nur zu bestimmten Anlässen, das werde ich später noch erwähnen. Das normale Versammlungshaus, das ist eben kein Tempel, das muss man unterscheiden. Das ist, man kann es jetzt aus unserer Sicht Kirche nennen, es aber auch nicht Kirche, sie nennen es häufig Pfahl. Jetzt können wir fragen, warum Pfahl, gibt es auch eine lange Geschichte, aber jedenfalls ihre Gemeinderäume sind keine Tempel. Tempel gibt es meistens nur ein. Ins Gemeinderaum darfst du auch so als Nicht-Mormone reingehen. In den Tempel darfst du als Nicht-Mormone gar nicht reingehen. Außer, wenn er neu gebaut wird oder zu Tagen der offenen Tür, dann ist meistens, wenn sie renoviert haben, dann ist ein paar Tage oder Wochen offen. Aber sobald der geweiht und eingeweiht ist, dann darfst du dann nur noch als Mormone reingehen. Und das nicht mal nur als Mormone, sondern nur als Mormone, wenn du ein Empfehlungsschreiben deines Bischofs hast. Und dein Bischof ist der Gemeindeleiter. Wenn dir der Empfehlungsschreiben gibt, dass du hingehen darfst, dann darfst du da reingehen, sonst darfst du nicht da reingehen. Also hier in der Nähe gibt es in Paderborn eine Mormonengemeinde, einen Mormonenpfahl, und in Bielefeld. Also das heißt, normalerweise sind es in etwas größeren Städten, was einfach daran liegt, es gibt nicht so wahnsinnig viele Mormonen in Deutschland. Und die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, ich könnte hier auch gleich nochmal reinschauen, aber die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, waren so Mitte, also etwa 25.000. Manche schätzen ein bisschen mehr, manche schätzen ein bisschen weniger, viele in Deutschland, ja genau. Das ist verhältnismäßig zu anderen Gruppen relativ wenig. Das könnte natürlich sagen, zu manchen Freikirchen ist das relativ viel. Klar, es gibt Freikirchen, sind viel weniger, aber wir nehmen ja auch, also Freikirchen, die nehmen ja nicht den exklusiven Anspruch, nur wir als Mennonitenbrüder, Baptistengemeinde sind wahrhaftig richtig, hoffentlich sagt ihr das nicht, sondern wir sagen, alle, die an Jesus Christus glauben. Und da sind das natürlich Mennoniten und Methodisten und Brüdergemeinden und was weiß ich noch alles dazu, die, von denen wir ausgehen, wenn sie bekehrt sind, wenn sie gläubig sind, dann gehören sie mit dazu. Aber hier ist ja eine Gruppe, die für sich in Anspruch nimmt, dass sie den einzigen Weg zur Errettung hat. Denn das ist tatsächlich bei den Mormonen der Fall. Ich werde das einfach einmal beginnen damit, dass ich euch hier verschiedene Bücher vorstelle. Ich habe hier mehrere Bücher von ihnen. Grundbegriffe des Evangeliums. Zum Beispiel, wenn ihr solch einen Titel lest. Wie klingt das für euch? Das klingt gut, ne? Grundbegriff des Evangeliums. Und das hier ist jetzt ein Lehrbuch, da werde ich euch gleich ein bisschen draus vorlesen. Lehrbuch für Kinder, Jugend, Jungschararbeit. Sie haben nämlich intensive Sonntagsschularbeit. So nennt sich das dann auch. Und da wirst du in verschiedene Klassen eingeteilt, natürlich nach Männer und Frauen getrennt meistens und nach Wachstumsstand im Glauben getrennt. Und da werden dir verschiedene Grundlektionen über das Evangelium weitergegeben. Was der Inhalt davon ist, da werde ich euch gleich hieraus etwas vorlesen. Hier werde ich euch einmal herumreichen, die Lehren des Präsidenten der Kirche. Präsident der Kirche ist meistens auch der Prophet der Kirche. Es gibt immer einen, der an der Spitze steht. Und dann gibt es eben einen Kreis der Apostel, das sind meistens 70, die dazugehören, der Kreis der 70. und die leiten dann eben die Kirche. Hier ist der zweite Präsident nach dem Gründer und der hat die ganze Lehre der Zeugen der Mormonen systematisiert und das reiche ich euch gerade mal rum, da könnt ihr dann ein bisschen drin lesen und drin blättern. Vielleicht stoßt ihr, während ich dann euch etwas anderes vorlese, darauf, was euch da interessiert, oder wenn ihr denkt, das ist gerade langweilig, was ich lese, dann lest da weiter. Also, dann habe ich hier ein Buch, das von einem weltlichen Journalisten geschrieben, aber fand ich relativ gut über die Geschichte der Mormonen, Albert Mössmer. Also, falls ihr da ein Buch lest, was relativ unterhaltsam, leicht verständlich die Lehren der Zeugen Jehovas erklärt, die Lehren der Mormonen erklärt, und auch noch deren Geschichte darstellt, dann ist das hier eine empfehlenswerte Lektüre. Es gibt einige andere mehr. Wahrscheinlich wird es, wenn die US-Wahl bevorsteht, noch mehr Literatur geben, weil ja der amerikanische Präsidentschaftskandidat dort offensichtlich Mormone ist. Was ich euch auch noch rumreichen werde, sind hier zwei Schriften, und zwar einmal das Buch Mormon. Das ist also ja ihre neue Offenbarung, die die Bibel ergänzen soll. Was da nun drin steht, werde ich euch gleich auch noch erklären. Und ich werde dann dabei auch noch hier dieses Büchlein herumreichen. Das verteilen sie auch in großer Zahl. Die Wahrheit wiederhergestellt, ein kurzer Abriss der Geschichte der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Das ist also ihre Selbstdarstellung, wie denn das Ganze geschichtlich abgelaufen sein soll. Ich sage das jetzt immer im Konjunktiv, weil wenn ihr solche Schriften lest, denkt immer daran, das ist Werbeliteratur. Das ist keine objektive Darstellung der eigenen Geschichte, sondern das ist Werbeliteratur. Und Werbeliteratur stellt natürlich nicht die eigenen Schwachpunkte, Lücken und so weiter dar, sondern schönt manchmal die eigene Geschichte auch ein bisschen. Und ich reiche hier mal auf der einen Seite diese beiden herum, auf der anderen Seite die anderen beiden, ist genau dasselbe, also steht auch dasselbe drin, nur damit alle dann auch zum Reinschauen und Lesen kommen, wenn ihr das gerne haben wollt, mitlesen wollt, ja. Ich werde währenddessen euch erst einmal ein bisschen vorlesen von dem, was denn hier in diesem Lehrbuch über die Lehre der Mormonen drin steht. Und ihr sollt dabei zuhören und ich werde euch dann fragen hinterher, was denn da so besonders ist. Und danach kommen wir dazu, werde ich euch die Geschichte der Gruppe nennen und werde euch die Lehren nochmal etwas systematisiert zusammenfassen. Diese verschiedenen Abschnitte, es sind ja 10 Abschnitte, da gibt es einmal unser vorirdisches Leben bei Gott, Abschnitt 1, Abschnitt 2, wir verlassen die Gegenwart Gottes, Abschnitt 3, die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen, Abschnitt 4, Jesus Christus, unser Erretter, Abschnitt 5, die Kirche Jesu Christi, Abschnitt 6, das Evangelium Jesu Christi, Abschnitt 7, unsere Lebensweise verbessern, Abschnitt 8, die Familie, Abschnitt 9, das zweite Kommen Jesu Christi, Abschnitt 10, das Leben nach dem Tod. Jetzt gibt es einige Sachen darin, die klingen erstmal ganz ähnlich, wie wir das genauso vertreten würden. Meinetwegen, wenn wir ja mal an Moral gehen, dann unsere Lebensweise verbessern, da steht, wir sollen fasten und Nächstenliebe üben, ehrlich sein, den Zehnten geben, Missionsarbeit leisten, gehorsam sein und so weiter. Da sind viele Sachen, da würden wir sagen, ach, das klingt alles ganz interessant und gut. Auch bei dem Evangelium Jesu Christi, da steht, der Glaube an Jesus Christus, die Umkehr, die Taufe, die Gaben des Heiligen Geistes, die Gabe des Geistes, das Abendmahl. Und das klingt auch erstmal von den Überschriften durchaus alles ganz normal. Ich werde euch jetzt mal ein paar Stellen lesen, von denen ich davon ausgehe, dass sie relativ deutlich die Besonderheiten der Lehre der Mormonen vor Augen führen. Und das ist aus dem Abschnitt 1, werde ich erstmal beginnen, unser vorirdisches Leben bei Gott. Da lese ich erstmal ein bisschen vor und ihr hört zu und ihr sagt mir hinterher, was da nun Besonderes ist. Das ist übrigens so aufgebaut, es ist immer eine Darstellung. Dann sind ein paar Stellen aus den Heiligen Schriften der Mormonen angegeben, auch von Bibelstellen. Die sind da zitiert, die soll man nachlesen. Und dann sind da immer noch Fragen. Also es ist wie so ein Bibelstudienkurs, Glaubenseinführungskurs von den Mormonen. Es gibt einen Gott. Alma, einer der Propheten des Buches Mormon, hat geschrieben. Alles sagt aus, dass es einen Gott gibt. Ja, sogar die Erde und alles, was auf ihr ist. Ja, auch ihre Bewegung. Ja, auch alle Planeten, die in ihren regelmäßigen Ordnungen sich bewegen, bezeugen, dass es einen höchsten Schöpfer gibt. Alma, Kapitel 30, Vers 44. Wir können den Nachthimmel betrachten und empfinden, was Alma sagen wollte. Millionen von Sternen und Planeten befinden sich in einem wohlgeordneten System. Sie sind nicht zufällig an ihrem Platz. Wir können das Werk Gottes am Himmel und auf der Erde sehen. Die Tier- und Pflanzenwelt, die Berge, Flüsse, Täler, sie alle bezeugen, dass es einen Gott gibt. Und dann soll man da ein bisschen vorlesen. Und dann geht es weiter. Gott herrscht über die Erde. Die Propheten haben uns gelehrt, dass Gott der allmächtige Herrscher des Universums ist. Seine Wohnstätte ist im Himmel. Aus Lehren und Bündnisse, Kapitel 20, Vers 17. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat er die Erde und den Himmel und alles, was darin ist, erschaffen. Der Mond, die Sterne und die Sonne sind sein Werk. Er hat diese Erde geformt, ihre Gestalt und Bahn und Leben gegeben. Die Luft und das Wasser hat er mit Geschöpfen belebt und die Täler und die Hügel und die Pflanzen und die Tiere. Er hat uns Tag und Nacht, Sommer und Winter, Saat und Erntezeit gegeben. Er hat den Menschen als sein Abbild geschaffen, damit er über die anderen Geschöpfe herrsche. Dann soll man jetzt wieder weiterlesen in bestimmten Stellen. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, würde der Schleier heute zerreißen und der große Gott, der diese Welt in ihren Bahnen hält und alle Welten und überhaupt alles durch seine Macht bestehen lässt, sich sichtbar machen, ich sage, wenn ihr ihn heute sehen könntet, so würdet ihr ihn in menschlicher Gestalt sehen. Gott ist ein verherrlichter und vervollkommneter Mensch, ein Wesen aus Fleisch und Gebein. Sein greifbarer Körper wohnt in ewigem Geist. Gott ist vollkommen. Er ist ein Gott der Liebe, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Wahrheit, Macht, des Glaubens, der Erkenntnis und des Gerichts. Er hat alle Macht. Er weiß alles. Er ist gütig. Alles Gute kommt von Gott. Alles, was er tut, geschieht, damit er seine Kinder so werden können wie er, also Götter. Er hat gesagt, denn siehe, es ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Ja, eigentlich genügt das jetzt erstmal schon. Das geht zwar noch ein ganzes Stückchen weiter, aber ich glaube, wenn ihr zugehört habt, hier sind schon einige besondere Geschichten mit drin. Habt ihr zugehört? Also einiges klingt ja gut. Was ist euch hier daran aufgefallen, was nicht so gut klingt? Ja, vorirdisches Leben. Genau. Da wird ja hier noch nicht genau erklärt, was das ist. Ich werde euch gleich noch vorlesen, was das ist. Das ist ja die Überschrift gewesen. Also vorirdisches Leben bei Gott kommt uns als Christen ein bisschen seltsam vor. Da lesen wir in der Bibel nämlich nichts davon. In der Geschichte kommen aber noch viel härtere Klopse drin vor, also aus christlicher Sicht. Ja, zum Beispiel der Prophet Joseph Smith. Ja. Da sagt ihr euch jetzt, den kennen wir ja gar nicht. Wo steht der denn? Ja, der steht zum Beispiel im Buch Mormon. Ne? Und genauso der Prophet Alma. Also wenn ihr jetzt denkt, ihr seid nicht gut in Bibelkenntnis, kann ich ja nicht beurteilen, aber den Propheten Alma gibt es in der Bibel tatsächlich nicht, kann ich euch sagen. Ja, das ist eben ein Prophet, der außerhalb der Bibel geoffenbart haben soll. Ja. Aber
für mich als Rufenden fehlt auch Jesus. Mhm. 72
Jünger. Genau. Erstmal vieles von dem, was hier drin steht, würden ja Leute, die sich nicht so gut auskennen, das ist ja auch genau richtig. Die Natur sagt, dass es einen Gott gibt. Jesus ist unser Erlöser, steht da drin. Ja. Genau. Aber habt ihr die Hauptsachen hier, die Hauptprobleme, habt ihr die gemerkt? Das ist nämlich noch viel.
Bitte.
Ja, wie denn? Genau. Ist euch das hoffentlich aufgefallen? Das ist nämlich eine ganz wichtige Lehre der Mormonen. Gott ist eigentlich Mensch gewesen und er hat sich weiterentwickelt und ist heute Gott. Es gibt so eine Art, wenn ich das mal ausdrücke, religiöse Evolution. Ja, Gott war Mensch und hat sich zu Gott entwickelt. Und dann steht ja, und warum sollen wir uns mit ihm beschäftigen? Das heißt, wie zu werden? Genau, Götter. Das heißt, wenn wir gläubig sind und wenn wir Gott nachfolgen, dann werden wir selbst zu Göttern. Ist das biblisch? Ich hoffe, dass ihr sagt, nein. Ne? Ja. Und da merken wir, genau, das gibt Hoffnung. Und gerade dem modernen Menschen entspricht das sogar noch viel mehr, als was wir sagen. Wir sagen, du bist Knecht Christi. Jetzt können wir sogar noch radikaler sagen, du bist Sklave Christi. Wer will das schon sein? Aber wenn ich sage, werde Mormone, du wirst Gott. Das ist doch erstrebenswert, oder? Und Gott können wir uns plötzlich auch vorstellen, nicht mehr als schwebendes Irgendwas, sondern wenn du dir Gott vorstellen willst, stell dir vor, als Mensch, nur weiterentwickelt. Das passt ja richtig gut zur Esoterik zum Beispiel auch. Da findest du nämlich ganz ähnliche Angebote. Also, und das heißt, menschlich gesehen ist das eigentlich eine tolle Idee. Ich würde jetzt sagen, es entspricht genau der Kultur Amerikas zum 19. Jahrhundert. Das war doch die Idee vom Tellerwäscher zum Millionär. Du arbeitest dich herauf, du kommst irgendwie als armer Einwanderer in die USA hinein und am Ende bist du Multimillionär. Und hier ist genau dasselbe Angebot. Du kommst als einfacher Mensch in die Mormonenkirche rein und endest als Gott. Das ist doch noch viel besser als Multimillionär. Ja, natürlich. Aber über wen wir Macht haben, das kommt dann gleich noch. Nicht über alle, sondern über bestimmte Personen. Über welche werde ich euch gleich noch vorlesen. Und wie gesagt, das hier ist jetzt alles schon im ersten Kapitel. Also wer aufmerksam liest, dem müsste das auffallen. Wer nicht so aufmerksam liest, der liest entweder darüber hinweg oder denkt sich noch, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst. Das klingt ja ganz interessant. Und ihr müsst davon ausgehen, die meisten Menschen in Deutschland kennen die Bibel nicht. Und wenn da so ein bisschen so, der Prophet so und so, die wissen doch nicht, ob das ein biblischer Prophet ist oder nicht. Und wenn dann so eine Mischung ist, mal von Jesus Christus und mal von Bibelversen und mal von Versen aus anderen Büchern, das merkt erstmal so gut wie keiner. Dann geht es weiter. Unsere himmlische Familie. Wir sind Kinder unseres himmlischen Vaters. Gott ist nicht nur der unser Herrscher und Schöpfer, er ist auch unser himmlischer Vater. Alle Menschen sind buchstäblich Söhne und Töchter Gottes. Der Mensch wurde als Geist vom himmlischen Eltern gezeugt und geboren und in ewigen Wohnungen des Vaters zur Reife aufgezogen, bevor er in seinem zeitlichen physischen Körper auf die Erde kam. Von Joseph Smith, also dem Propheten, gesagt. Ne? Jeder Mensch, der je auf Erde geboren war, war im Himmel unser Bruder oder unsere Schwester. Der erste Geist, der unsere himmlischen Eltern geboren wurde, war Jesus Christus. Lehre und Bündnisse, Kapitel 93, Vers 21. Er ist also unser ältester Bruder. Unser Geist ähnelt im Aussehen unseren himmlischen Eltern, obgleich diese einen auferstandenen Körper haben. In uns ist die Fähigkeit, so zu werden wie sie. Wenn wir uns dazu entschließen, können wir tatsächlich vollkommen werden, wie sie es sind. Kann ich noch ein bisschen weiter darüber lesen. Was wird hier gesagt, wo wir Bauchschmerzen haben sollten? Genau, ja. Ja, es gibt also einen himmlischen Vater und eine himmlische Mutter. Also es gibt nicht nur Gott, sondern es gibt Gott Vater und Gott Mutter und die beiden haben Kinder gezeugt und das seid ihr alle. Deshalb, ihr seid alle Geschwister, jetzt kommt es gar nicht auf Bekehrung oder so an, sondern ihr seid alle im Himmel gezeugt. Und ihr seid dann, das kommt im weiteren Verlauf des Kapitels zum Tragen, ihr seid dann in einen physischen Körper gekommen, um euch darin zu bewähren. Wenn ihr euch darin bewährt, also gute Mormonen seid, dann seid ihr eben am Ende der Geschichte selbst Götter. Weil ihr ja von Gott geboren seid, ist ja klar. Wenn ihr von Gott geboren seid und bewährt seid, dann seid ihr selbst Götter am Ende der Geschichte. Deshalb, wenn das jetzt ganze Buch hier weitergeht, dann wird eben gesagt, Jesus, da steht auch Jesus Christus, unser erwählter Führer und Erretter. Das Besondere an Jesus ist nicht, dass er Gott ist. Ja, das auch. Mormone würde man sagen, natürlich Jesus Gott. Aber ich auch. Und du auch. Das heißt, das Besondere an Jesus ist dann nur, dass er der Älteste ist, unser Vorbild ist. Jesus ist in der Entwicklung schon weiter voran als wir und deshalb kann er uns dabei helfen. Und er kann uns ein Stück weit trennen von unserem sündigen Leben, damit wir besser und schneller Gott werden können. Das kann er schon. Aber das eigentliche Ziel ist nicht die Vergebung der Sünde, das ist nur eine Zwischenstufe. Das ist die Ausgangsbasis, damit wir dann heiliger und besser leben können, so wie Gott es will, damit wir selbst Gott werden können. Also Jesus als der ältere Bruder, der uns Hilfestellung gibt, weil er schon weiter ist, damit wir unsere Sünde loswerden, um dann selbst in diesem sündenlosen Zustand uns weiterzuentwickeln zu Gott. Das ist das. Ja. Genau, viele Leute in der Welt sehen das genauso, deshalb sage ich ja, das was hier drin ist, findet viele offene Ohren heute in der Welt, in der wir leben, insbesondere in Leuten, die esoterisch gestimmt sind, für die Jesus ist als Vorbild, vielleicht ein Meister, ein Guru oder sonst irgendetwas, er zeigt uns, wie wir weiterleben sollen, aber letztendlich auf uns kommt es an. Und deshalb ist da durchaus eine gewisse Popularität, auch die Mormonen sind eine wachsende Kirche, also die sind durchaus wachsend, in Deutschland nicht, in Deutschland stagnieren sie seit Jahrzehnten, aber in vielen anderen Ländern der Welt wachsen sie stark. Ja, in demselben Kapitel geht es dann noch weiter. Unsere Eltern im Himmel haben uns ein zerrestriales Heim geschaffen. Es ist, ihr merkt ja wieder, Fachworte schaffen. Nicht? Zu jeder Sekte gehört, du schaffst ein paar Fachworte, die keiner kennt, aber das klingt dann gleich gelehrt. Nicht? Also zerrestriales Heim, wenn ihr überlegt, was ist denn das? Habe ich noch nie gehört, das Fachwort. Ist kein Wunder, das gibt's außerhalb der Mormonen nicht. Dieses Fachwort gibt's hier nur da. Ne? Und zwar liegt das daran, dass es eben drei verschiedene Himmel gibt. Und Zerestrial ist der höchste Himmel bei den Mormonen. Und in den kommen eben nur die, die Götter geworden sind. Die anderen, die kommen in die Zwischenstufen von den verschiedenen Himmel, können sich da noch weiterentwickeln. Also, ein schöner, herrlicher Ort als jeder Ort auf der Erde. Wir waren dort glücklich. Sie wussten jedoch, dass wir nur dann über einen gewissen Punkt hinaus Fortschritt machen und uns entwickeln können, wenn wir sie eine Zeit lang verlassen. Sie wollten, dass wir die göttlichen Eigenschaften, die sie besitzen, ebenfalls entwickeln. Zu diesem Zweck müssen wir unser zerestriales Heim verlassen, um hier auf der Erde unsere Prüfungszeit durchzumachen und Erfahrungen zu sammeln. Wir müssen das Gute vor dem Bösen wählen. Es ist auch notwendig, dass unser Geist einen irdischen Körper erhält. Es ist vorgesehen, dass wir unseren sterblichen Körper beim Tod verlassen und dass später bei der Auferstehung Körper und Geist wieder untrennbar vereint werden. Wir haben dann einen unsterblichen Körper wie unsere himmlischen Eltern. Wenn wir alle Prüfungen auf der Erde bestehen, können wir die Fülle der Freude erlangen, und unsere himmlischen Eltern schon haben. Lehre und Bündnisse, Kapitel 93, Vers 33. Ja, das ist also jetzt der Grund, warum du hier auf der Erde bist. Du warst schon in der Himmel, das war auch alles ganz toll, aber um die letzte Stufe der Entwicklung durchlaufen zu können, musst du hier auf der Erde einen Körper bekommen und musst die Prüfungen, so steht es hier wörtlich, die Prüfungen bestehen. Und wenn du sie bestehst, dann bist du selbst genau auf der Stufe wie deine göttlichen Eltern, das heißt, du bist selbst Gott. Genau, das kann man so sagen. Ja. Die Werke sind hier ganz entscheidend wichtig bei der Erlösung. Und wenn ich dann zum Ende des ganzen Buches komme, am Ende des ganzen Buches, da geht es dann, oder es ist auch noch Lieder hier mit drin, die man dann in der Sonntagsschule singt. Ne? Also könnt ihr auch noch durchlesen, wenn ihr wollt. Also, bitte? Also ihr könnt die dann übernehmen und mal sehen, ob euch heute gemeint, dass jemand merkt, wenn ihr sie da singt. Ne? Ja. Ja. Also weil manche, der klingen gar nicht so schlecht, aber die sind dann eben trotzdem trotzdem nicht gut so. Ja. Da wollte ich euch doch nochmal hier ein interessantes Kapitel vorlesen, das auch noch wichtig ist. Und zwar, also hier steht dann noch einiges, wie du genau leben musst, auch wie du im Tempel lebst. Aber das hier ist noch interessant. Mal sehen, ob ihr da jetzt gleich merkt, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Und zwar, die Ehe ist von Gott verordnet. Der Herr hat gesagt, wer verbietet zu heiraten, der ist nicht von Gott verordnet, denn die Ehe ist dem Menschen von Gott verordnet. Lehre und Bündnisse, Kapitel 49, Vers 15. Am Anfang wurde die Ehe als Gesetz des Evangeliums eingesetzt. Sie sollte fortbestehen und nicht mit dem irdischen Tod enden. Adam und Eva gingen eine Ehe ein, bevor es den Tod auf der Welt gab. Ihre Ehe wurde von Gott selbst geschlossen. Es war eine ewige Ehe. Adam und Eva gaben das Gesetz der Ehe an ihre Kinder und Kindeskinder weiter. Im Laufe der Zeit zog Schlechtigkeit in die Herzen der Menschen ein und die ewige Ehe wurde nicht mehr geschlossen. Die Vollmacht, diese heilige Handlung zu vollziehen, wurde von der Erde genommen. Durch die Wiederherstellung des Evangeliums haben wir auch wieder die Möglichkeit erhalten, ewige Ehen einzugehen. Viele Menschen betrachten die Ehe lediglich als Konvention unserer Gesellschaft, als eine Übereinkommen zwischen Mann und Frau, dass sie gemeinsam leben möchten. Für die Heiligen der letzten Tage bedeutet die Ehe wesentlich mehr. Unsere Erhöhung hängt von der Ehe ab. Wir glauben, dass die Ehe die heiligste Verbindung zwischen Mann und Frau ist. Unser Glück in diesem Leben und im zukünftigen Dasein hängt von dieser Verbindung ab. Der Vater im Himmel hat uns das Gesetz der ewigen Ehen gegeben, damit wir so werden können wie er. Nur durch eine solche Ehe können wir wie er Geisteskinder haben. Der Herr hat gesagt, in der zerestrialen Herrlichkeit gibt es drei Himmel oder Grade. Und um den höchsten zu erlangen, muss man in dieser Ordnung des Priestertums, nämlich dem neuen immerwährenden Bund der Ehe, eintreten. Tut jemand das nicht, so kann er ihn nicht erlangen. Also du hast jetzt gleich schon gemerkt, wo da das Problem liegt. Ja, das ist ganz klar. Singles können nicht Gott werden. Singles können nicht diesen Rat der Errettung bekommen in den niedrigen Stufen des Himmels. Da ja. Aber in den höchsten Stufen des Himmels ist ja ganz klar, was wird gesagt. Da kannst du nur reinkommen, wenn du verheiratet bist. Allerdings musst du jetzt im Tempel geheiratet haben, denn da werden die Ehen für die Ewigkeit geschlossen. Das bedeutet auch, dass du eben ewig mit deinem Ehepartner zusammen bist. Also nicht nur hier auf der Erde, sondern die Ehe ist, hier wird ja deutlich gesagt, nicht nur eine Sache, wie man als Mann und Frau zusammenlebt, sondern es ist eine heilsrelevante Sache, also die für die Ewigkeit entscheidend ist. Und hier wird deutlich gesagt, deine Ehe, die du hier auf der Erde schließt, gilt für alle Ewigkeit. dann merken wir ja, diese Entscheidung ist ja noch viel größer. Es ist ja schon so schwierig, eine Ehe, also sich einen Ehepartner zu entscheiden hier auf der Erde. Ja, ihr habt euch ja, glaube ich, schon alle entschieden, nicht? Oder die meisten hier. Von daher ist die Sache dann schon gelaufen. Aber überlegt euch mal, ihr entscheidet nicht nur für diese 50, 60, 70 Jahre auf der Erde, sondern ihr entscheidet für alle Ewigkeit. Zu heiraten. Aber das wäre ja noch schlimmer, weil dann kannst du nicht gerettet werden.
Wenn einer aufsteigt.
Wie meinst du aufsteigen?
Wenn eine Ehe bei dem aufsteigt.
Eine Ehe, die vor Gott geschlossen ist, kann nicht getrennt werden. Das heißt, du bist verheiratet, auch wenn du getrennt lebst. Du kannst mit einem anderen zusammenleben, du bist trotzdem verheiratet. Das heißt, in der Ewigkeit wirst du deinen Ehepartner wiedersehen. Stell dir vor, du hast großen Stress, ne? Lässt dich dann scheiden und dann bist du im Himmel und plötzlich wieder, ah, du bist hier, was machen wir jetzt? Und ja, ja. Ach so, okay, ja gut. Ah, da klappt das dann alles wieder. Ja, ne? Also, das ist dann sozusagen, aber der Dritte ist der Dritte, ne? Ist der Dritte, ist der Dritte, ist der Siebte hier so, ja. Na, also ja, Scheidungsrate irdisch gibt es manchmal schon, aber die Ehe vor Gott, die kann nie aufgelöst werden. Wobei es tatsächlich so ist, die Mormonen sind Familienmenschen. In den USA haben die Mormonen als religiöse Gruppe die niedrigste Scheidungsrate. Was ganz klar ist, das wird ja stark betont, auch Familie wird stark betont, das werdet ihr merken, ist einer der Pluspunkte der Mormonen. Jeder Mormon ist verpflichtet, mindestens einen Tag in der Woche für die Familie zu reservieren. Also das kommt gleich noch, da kommen wir gleich noch dazu, das ist noch eine andere Sache. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Ja, aber du wolltest auch gerade noch etwas sagen. Okay. Ja. Also irdische Scheidung geht, wenn aber der seine Frau schon im Tempel geheiratet hat, dann hat er sie für alle Ewigkeit, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Also genau. Das heißt, wenn der hier irdisch nur geheiratet hat, also vom Standesamt, dann kann man diese Ehe auch auflösen, aber die gilt nicht, die trägt allerdings auch nicht zu seiner Erlösung bei. Das heißt, erlöst werden kannst du nur, also als höchster Gott, wenn du, so wie deine himmlischen Eltern, auch eine Ehe für die Ewigkeit geschlossen hast. Und ich denke, hier werdet ihr schon allein, wenn ich jetzt euch das vorgelesen habe, sollte es genügen, um zu beurteilen, handelt es sich hier um eine Sekte oder nicht. Oder? Denn hier lesen wir die Lehre von Jesus, die Lehre von Gott, die Lehre von der Erlösung. All das weicht hier, meine ich, relativ deutlich von biblischen Inhalten ab. Man kann die Lehre der Mormonen auch in einem Satz zusammenfassen. Einer ihrer Präsidenten hat das mal getan, stammt also nicht von mir, stammt von einem ihrer Präsidenten. Und zwar hat er gesagt, Gott ist das, was der Mensch einst sein wird. Und der Mensch ist das, was Gott einst war. Das ist einfach gut zu merken. Da ist die Hauptlehre der Mormonen zusammengefasst. Allerdings werden sie dir diese Wahrheit nicht sofort sagen, obwohl sie in den Schulungen drin steht. Sobald du in die Schulung anfängst, kommst du dazu. Das ist also keine versteckte geheime Sache. Das kannst du überall nachlesen. Aber am Anfang werden sie erstmal sehr, sehr stark betonen, wir sind Christen und das Buch Mormon ist nur ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. So wird das auch gesagt. Das heißt, wir lernen nichts anderes, als Jesus Christus gelehrt hat. Jetzt können wir natürlich die Frage stellen, hat Jesus Christus das gelehrt? Hier eine Frage an euch als Bibelkenner. Diese Sachen, die wir gerade gehört haben, sind die im Einklang mit der Bibel? Wenn nein, ja, wenn nein, dann bitte sagt mir, wo gibt es eine Aussage der Bibel, die dagegen spricht? Also wenn ihr jetzt nicht genau Stelle seid, vielleicht könnt ihr es mir zusammenfassen, so grob. Genau. Genau. Also nicht Fleisch. Dann können wir sagen, ja, da würden Mormonen nicht mal ganz dagegen sprechen. Du meinst jetzt das himmlische Leben vorher, das davon redet die Bibel nicht. Ja. Ja. Ja, da würden Mormonen noch einverstanden sein. Es gibt ein Gericht, aber das Gericht bestätigt dann, du bist Gott. Wird der Mensch Gott? Gibt es eine biblische Aussage drüber? Ja, ne? Also ich hoffe, die Sache ist klar. Kennt ihr da eine Aussage in der Bibel, entweder paraphrasiert oder zusammengefasst oder irgendeine Aussage, wo da zur Stellung bezogen wird? Ja?
Die Pharisäer haben ja gesagt, du machst dich selbst zu
Ja. Genau, das war ja Grund sogar, das war ja sogar einer der Gründe, warum Jesus umgebracht werden sollte in Nazareth und später, weshalb er verurteilt wird, weil man ihm sagt, du hast dich selbst erhöht, selbst zu Gott gemacht, du hast göttliche Autorität für dich in Anspruch genommen, wobei wir dann deutlich sehen, auf Jesus wäre es ja sogar noch zugetroffen, stimmt ja, aber normalerweise nach biblischem Denken ist das eine der schlimmsten Gotteslästerungen, die man machen kann. Und wenn dann in der Schöpfungsgeschichte, die wird ja hier auch kurz erwähnt, wenn dann gesagt wird, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, was machen wir denn dann damit? Da könnte man doch sagen, ja, nach dem Ebenbild heißt doch, ja, also Gott ist wie ein Mensch und der Mensch ist wie Gott.
Da konnte der Mensch eine Schöpfung.
Das könnte man so deuten, ja. Was wäre noch eine Deutung, dass da steht, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen? Ja, das sagen sie eben genau aus diesem Vers abgeleitet. Natürlich haben sie ihre eigene Offenbarung auch noch, aber sie nehmen manchmal ja auch Bibelverse. Da sagen sie, ja, da steht doch nach meinem Abbild. Also Gott hat den Menschen so geschaffen, wie er selbst aussieht. Also schauen wir den Menschen an, wissen wir, wie Gott ist. Stimmt das denn? Das kennt ihr die biblische Geschichte, ja, ich kenne ja die biblische Geschichte hoffentlich. Ist der Mensch in der, im Paradies wie Gott? Einige müssen etwas nachdenken, aber überleg doch mal. Ja, genau. Und schon allein nur, dass der Teufel sagt, ihr werdet sein wie Gott, das setzt doch voraus, dass sie es noch nicht sind. Sonst wäre es doch blödsinnig. Also wenn ich sage, ihr werdet sein wie Gott, dann sage ich, ja, bin ich doch schon lange. Das ist, das wäre ja, das heißt, der ist ja noch nicht wie Gott. Wir können zum Beispiel sagen, sind Adam und Eva allwissend? Ganz offensichtlich nicht. Ganz offensichtlich. Sonst hätten sie sofort gewusst, dass die Schlange ist der Teufel. Sonst hätten sie auch sofort gewusst, was rauskommt am Ende. Sie waren nicht allwissend. Waren sie allgegenwärtig? Nein, waren sie auch nicht. Das heißt, wir merken ganz, ganz viele Eigenschaften Gottes. Wir können noch weitergehen. Haben sie natürlich nicht. Können sie einfach durch ihr Wort etwas schaffen, wie Gott? Auch nicht. Sie können Sachen benennen. Das heißt, dieses Gottgleichsein meint Gottgleich in bestimmter Hinsicht. Also meinetwegen, wenn ich so sage, mein Sohn ist wie ich. Oder sowas. Oder wenn er umgekehrt sagen würde, dann meint er natürlich nicht genauso wie ich, sondern meint er in bestimmter Hinsicht. Und das ist genauso auch bei uns. Wenn wir sagen, alle Menschen sind gleich. Sagt man ja manchmal, ne? Dann meint man in bestimmter Hinsicht. Meinetwegen als mit dem Recht, was wir hier vor Gericht haben. Aber das heißt, natürlich sind die nicht gleich. Schaut euch nur unterschiedlich an. Wir sind alle unterschiedlich. Unterschiedlich alt und Mann und Frau und klug und weniger klug. Also, ja, oder sonst irgendwas. Ja, ich meine, das ist ja Realität. Recht? Wir haben nicht alle dieselbe Bildung, wir haben nicht alle denselben Intelligenzquotient, wir haben auch nicht alle dieselbe Schönheit. Ne? Ja, ja, genau. Genau. Und da gibt es dann gewisse Ähnlichkeiten. Nicht? Und insofern, genau. Und da können wir eben sagen, genauso ist es auch das, was Gott sagen will. In bestimmter Hinsicht seid ihr mir gleich. Nicht? Und deshalb nach dem Ebenbild. Aber das heißt nicht ganz, und das merken wir schon an einem Schöpfungsbericht, da sind viele Abweichungen, die wir schon in der Geschichte in Genesis 1 und 2 feststellen. Er ist eben nicht genau wie Gott. Und da merken wir, dass dies hier überzogen ist bei den Mormonen, also dass das so nicht stimmt. Ja, noch mehr Punkte, zum Beispiel, der Punkt hatten wir der ewigen Ehe. Jesus nimmt dagegen Stellung, zum Beispiel, als er gefragt wird, ja, da ist eine Frau, die heiratet erst den Mann und dann den Mann und dann den Mann, wessen wird sie im Himmel sein? Keinem, da gibt es nicht mehr Mann und Frau. Deutliche Aussage Jesu. Also Ehe ist auf die Erde beschränkt. Dann haben wir gesagt, wir Menschen sind nicht Gott, deutliche Aussage, sondern dass es eine Gotteslästerung ist, zu behaupten, man sei Gott oder man sei genauso wie Gott, sondern wir sind Gott untergeordnet, wir sind seine Geschöpfe, wir sind vielleicht noch seine Diener, wenn wir es wollen, wir das ja. Dann die Sache, dass wir gleich sind wie Gott, habe ich euch auch gesagt, gibt es deutliche Aussagen, die Gott Eigenschaften zuschreiben, die der Mensch nie gehabt hat, selbst vor dem Sündenfall nicht, was wir deutlicher in der Geschichte sehen. Denn Adam und Eva waren immer nur an einem Ort. Sie konnten auch nicht plötzlich bei Gott sein. Sie mussten warten, bis Gott wieder ins Paradies kommt, um sie da zu besuchen. Sie hatten einen eng umrissenen Rahmen, nämlich nur den Garten Eden. Das draußen herum war, hatten sie nichts mehr zu tun. Sie wurden ja dann vertrieben später. Da merken wir eben, das waren sie lokal begrenzt. Also hier all diese Eigenschaften hatten sie nicht. Auch Adam, der kann ja sagen, ich habe keine Frau, hätte er ja sagen können, wenn er Gott wäre, ich schaffe mir gerade eine. Zack, da ist die Frau. Nein, das geht nicht. Gott muss eingreifen und eine Frau schaffen. Das war alles noch vor dem Sündenfall. dann merken wir ganz deutlich, hier sind eng umrissene Grenzen dieses Geschöpfes aufgeschrieben, auch vor dem Sündenfall. Ich betone das deutlich, weil nach dem Sündenfall kann man hier immer die Ausrede machen, sagen, naja, das ist jetzt die Sünde und deshalb sind wir nicht mehr so, wie wir eigentlich sein sollten. Aber vor dem Sündenfall waren sie ja so, wie Gott sie gedacht hat, auch ohne Sünde, aber nicht genau wie Gott, nicht in allen Hinsichten wie Gott, sondern nur in bestimmten Hinsichten. Da müssen wir sagen, auch das, genau. Jetzt ist die Frage noch, wie ist das mit der Präexistenz? Hat der Mensch existiert, bevor er hier auf der Erde war? Hat er im Himmel, ist er da im Himmel, hat er da gelebt? Biblischer Beleg? Du kannst dich nicht erinnern, ne? Ja, ich auch nicht. Aber auf Jesus, der war natürlich Präexistenz, ganz klar. Ja, worauf schließen wir denn, dass der Mensch nicht vorher im Himmel gelebt hat? Genau, also da können wir das deutlich sagen. Der Mensch wurde geschaffen, das geht einmal von Adam und Eva. Und da merken wir, Adam und Evas Existenz fängt erst an, als sie irdisch geschaffen worden sind. Also da wird ganz klar gesagt, nicht vorher gab es sie irgendwo im Himmel und jetzt bekommen sie den irdischen Leib, sondern sie werden hier irdisch materiell geschaffen. Und dasselbe gilt auch für ihre Kinder. Das wird so da deutlich erwähnt. Ja. Genau, die Erde untertan machen und seid fruchtbar, nicht? Also da bekommt Kinder und das sieht da so aus, als ob die in dem Moment entstehen. Wir haben auch Hinweise, ich habe das schon zitiert, glaube ich gestern, aus Psalm 139, da steht, du hast meine Gemeinde geschaffen im Mutterleib, du kanntest alle meine Tage, noch bevor der Erste war. Das heißt, bevor der Erste war, er bezieht sich ja auf die Entstehung im Mutterleib, das heißt, davor gab es keine Tage. Das war dann der Erste. Bevor der Erste war, hast du schon alles gewusst. Das heißt, das geht auf die Prädestination, das Wissen Gottes von unserer Existenz. Aber unsere Existenz beginnt nach Psalm 139 mit der Schöpfung im Mutterleib. Das wird da deutlich gesagt. Also hier klare Aussagen. Ja, Mormonen würden darauf antworten, wir waren das auch bei der Geburt, aber wir haben dann hier auf der Erde versagt und haben lauter Sünden angehäuft. Aber Mormonen würden sagen, klar waren wir bei der Geburt sündlos. Nur, wir waren dann sündlos gestartet, wie Adam und Eva, und dann haben wir eine Menge Sünden aufgehäuft. Würden Mormonen sagen. Biblisch gesehen ist das falsch, denn da lesen wir in der Bibel, der Mensch ist sündig von Jugend auf und so weiter. Also das heißt hier, die Sünde ist von Anfang an da. Also das heißt, die Bibel vertritt nicht die Lehre, dass kleine Babys generell sündlos seien, sondern wir werden in Sünde geboren. Das heißt, wir sind mit Sünde starten da. Das mag dem einen oder anderen nicht so gefallen, finde ich auch nicht so nett, aber das ist so. Das wird biblisch so beschrieben. Wir starten mit der Sünde. Und ja, ach ja, hier wollte ich euch auch ein Bild zeigen. Das hier ist so ein Bild aus einer ihrer Broschüren. Und da seht ihr auch, womit sie dann zum Beispiel werben. Also die Mormonen werben mit diesem Idee der glücklichen, harmonischen Familie, dieses Glücks von der Ehe und Partnerschaft und so. Und das setzen sie eben fort bis in die Ewigkeit. Also du hast noch viel mehr als im Hollywood-Film, nicht nur hier auf der Erde irgendwelches großes Glück, sondern bis in alle Ewigkeit. Was ich mich natürlich frage, rein logisch schon an dieser Geschichte, nehmen wir mal diese Konzeption. Also sie gehen ja davon aus, die Ehepartner sind beisammen und auch deren Kinder. Also du bleibst ja mit deinen Kindern, die du gezeugt hast, der Ewigkeit, denn du bist dann ja Gott über diesen neuen Planeten oder die neuen, die du hast, und das sind dann deine Kinder, die geboren worden sind. Jetzt frage ich mich aber, wenn die Kinder selbst wieder Götter sind, was ist dann dann? Oder was ist, wenn die Kinder keine Mormonen geworden sind? Dann wird dir aber versprochen, du wirst mit deiner Familie und deinen Kindern in der Ewigkeit zusammen sein. Aber wenn die selbst gar keine Mormonen sind, das heißt, dann gäbe es ja noch andere Wege zur Rettung. Du musst gar nicht heiraten, du musst kein Mormone sein, du kannst sündigen, wie du willst. Die Hauptsache, deine Eltern sind Mormonen. Dann kommst du mit in die Ewigkeit. Also hier merken wir auch in der Konzeption, die ist schon sehr vereinfacht, egoistisch, nur immer auf mich ausgerichtet. Wenn du schon eine Generation weiter denkst, merkst du, das klappt ja gar nicht. Selbst wenn es wahr wäre. Wenn es wahr wäre, würde es logisch gar nicht klappen, weil die Kinder, mit denen kannst du in der Ewigkeit gar nicht zusammen sein, weil die ja wieder von sich sagen, ich bin ja auch Gott, warum will ich zu dir? Du bist ja nicht mein Gott, ich bin selbst Gott. Also habe ich meinen eigenen Planeten. Oder sie könnten mit dir nicht zusammen sein, weil sie gar nicht Mormonen geworden sind. Was ist denn dann? Das merkt man auch in sich logisch. Also wenn wir schon sagen würden, vielleicht ist es ja eine göttliche Offenbarung, dann müssten wir sagen, rein logisch gesehen geht das gar nicht, wenn das so wäre. Aber es ist ja nicht so. Wir sehen, die Bibel sagt ganz eindeutig, es ist nicht so. Also. erfahrungsgemäß wird ein Großteil der Kinder der Mormonen auch Mormonen, erfahrungsgemäß. Es ist auch ein relativ starker familiärer Druck. Häufig Mormonen leben auch in den USA. Es gibt ja zum Beispiel den Staat Utah, ne, mit Salt Lake City als Hauptstadt. Das ist ja der Mormonenstaat. Da leben ganz überwiegend Mormonen. Und man lebt in einem ganzen Umfeld, wo auch nur Mormonen sind. Da die Familie besonders gepflegt wird, geschätzt wird, ist dann der Einfluss auch noch etwas stärker. Man kann aussteigen, allerdings hier kommt es auch darauf an, ich hatte da neulich ein Buch gelesen eines amerikanischen Journalisten, der hat dann davon beschrieben, dass mormonische Splittergruppen, ich betone hier bewusst, mormonische Splittergruppen, dann ihre eigenen Kinder sogar töten, wenn die vom Mormontum abfallen. Und zwar, weil sie sagen, die haben jetzt die Familienehre und den Glauben, was weiß ich, befleckt und dann, und das ist jetzt, wie gesagt, nicht so ein Einzelfall, das gab nur einmal, ne? Das gibt es schon immer wieder, und zwar, weil dann immenser Druck ausgeübt wird, denn du hast dich hier gegen deine himmlischen Eltern hast du verstoßen, und das ist natürlich viel schlimmer, das ist nicht nur deine Entscheidung, sondern du hast hier himmlische Auswirkungen. Genau dasselbe gilt dann auch, wenn eine Ehefrau wegläuft, es gibt mehrere Beispiele, wo dann Ehefrauen getötet worden sind. Und zwar, weil das ist undenkbar. Die Ehefrau ist ihrem Ehemann untertan für alle Ewigkeit. Er ist ihr Gott. Und so, und das ist, kannst du jetzt nicht einmal weglaufen. Das geht nicht. Dann verachtest du Gott. Und dann muss man da auch nachgreifen. Bitte? Naja, wenn wir jetzt konsequent denken würden und du bist im Himmel, du bist versiegelt in dem Tempel, dann siehst du diese Frau in der Ewigkeit wieder, aber hoffentlich geläutert, nicht? Dass sie jetzt gesehen hat, das war falsch. Also wenn sie zugesiegelt ist, dann wird sie ihren Mann, auch der sie ermordet hat, wenn es so sein sollte, in der Ewigkeit wieder haben. Ja. Naja, aber im Himmel nimmt sie es ja nicht mehr übel. Ne? Im Himmel nimmt sie es nicht mehr übel. Da hat sie dann auch verstanden, dass es ja richtig war, dass er sie... Doch. Männer können im klassischen Mormonentum so viele Frauen heiraten, wie sie wollen. Sie können auch im Himmel mehrere Frauen haben. Ja, aus männlicher Sicht wahrscheinlich schon. Ne? Ich kann das ziemlich stressig sein. Also deshalb sollte man sich das gut überlegen. Aber bei den Mormonen, zum Beispiel Joseph Smith, hatte, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 40 Frauen gehabt, von denen er bei manchen nie zusammengelebt hat. Also wir müssen nicht mehr denken, dass es nur sexuell ist, sondern manche Frauen, die waren einfach ledig, die wollten aber auch gerne in den Himmel, also haben sie sich noch ihm zusiegeln lassen, so nennt man das dann, damit sie in der Ewigkeit ihn als Mann haben, aber haben nie mit ihm zusammengelebt. Also das gibt es auch. Das würden sie nicht so nennen. Doch, die gehören auch alle dazu. Aber insofern nicht ganz Patchwork, sondern immer da ein Mann und der Mann steht im Mittelpunkt und dann beliebig viele Frauen, mindestens eine und deren Kinder. Also insofern würden die sagen, ja, das ist eben wie die himmlische Familie. Das ist jetzt aus ihrer Sicht nicht Patchwork, weil nach mormonischer, ursprünglicher Auffassung gibt es das Gebot der Ein-Ehe nicht. Und hier würden sie sagen, wie ist denn mit Abraham? Wie viele Frauen hat der denn gehabt? Wie viel hat denn David gehabt? Wie viel hat denn Salomo gehabt? Da siehst du doch, Gott wollte, dass die Männer mehrere Frauen haben. Also ich schlüpfe jetzt wieder in die Rolle des Mormonen, ne? So, um dann das so. Wobei, und das muss ich ja dazu sagen, das wird heute nur noch von den unabhängigen Mormonenkirchen vertreten. Die große Mormonenkirche, die wir kennen, die vertritt das heute nicht mehr. Sie duldet es da und dort noch, aber sie vertritt es nicht mehr. Das hängt damit zusammen, weil die in riesige Konflikte mit dem amerikanischen Staat gekommen sind, der das natürlich verboten hat. Und dann haben sie gerade passend zur rechten Zeit eine neue Offenbarung von Gott bekommen, dass jetzt vorläufig die viel eher wieder eingezogen wird. Also jetzt nur noch die Ein-Ehe gilt. Ja, ich fand das so interessant, dass Gott gerade zum richtigen Zeitpunkt die Offenbarung gibt. Vorher wird ganz wichtig darauf Wert gelegt, die Mehr-Ehe muss sein, du musst dafür kämpfen und so. Und als der Staat dann die Daumenschrauben anlegt, dann kommt die Offenbarung, also okay, ab jetzt nicht mehr. Und viele Mormonen haben sich deshalb von der Mormonenkirche abgespalten, weil sie gesagt haben, ihr seid eingeknickt, ihr seid nicht bei der ursprünglichen Lehre geblieben, können wir uns ja gut hineinversetzen. Also, und haben gesagt, wir müssen daran festhalten, weil diese Ehe ist ja, wie ich euch gerade vorgelesen habe, Ehe ist nicht nur irgendwas, nicht nur Ethik, sondern Ehe hat mit Erlösung zu tun, mit Offenbarung Gottes zu tun bei Mormonen. Deshalb kann man die Lehre ja nicht so einfach ändern, meinten viele dieser unabhängigen Mormonen. Und diese unabhängigen Mormonen sind heute getrennt. Die sagen, die große Mormonenkirche ist abgefallen, die ist in Sünde hineingefallen und wir sind die wahren Mormonen. Und die große Mormonenkirche sagt natürlich, das sind die Extremisten, Fundamentalisten, mit denen wir nichts zu tun haben.
Ja.
Ja.
Umso mehr Erfahrung ich habe, umso größer ist meine Stellung.
Es gibt mehrere Erklärungen dafür. Die mormonische Erklärung ist natürlich die ganz einfache. Gott hat es offenbart. Also wie es entstanden? Ja klar, Gott wollte es. Und das siehst du ja im Alten Testament. Gott wollte es auch da. Und jetzt hat er das wieder eingesetzt, weil die bösen Kirchen das alle vergessen haben. Diese Ehe für die Ewigkeit. Jetzt ist es wieder eingesetzt. Und deshalb müssen wir es genauso machen. Das ist mormonische Erklärung. Jetzt gibt es auch noch ein paar pragmatische Erklärungen. Eine pragmatische Erklärung, die wahrscheinlich zum Teil auch stimmt, ist, dass ihr großer Prophet, Joseph Smith, von dem ich nachher noch etwas reden werde, auch ein gewisser Weiberheld gewesen war. Und das wissen wir. Der hat sich häufig an junge Mädchen rangemacht und hat dann ihr gesagt, ich bin der große Prophet und heirate mich und du wirst in Ewigkeit mit mir zusammen sein und so weiter. Und das ging gut, bis dann eben ein paar Eltern so sauer waren, dass dann sogar Aufruhr gegeben hat. Ich werde nachher noch darüber erzählen. Manche sagen, das sei der Ursprung. Manche sagen, es gibt pragmatisch auch den Ursprung, dass nämlich, als sie nach Salt Lake City gezogen sind, sind viele Männer gestorben. Überhaupt haben sich mehr Frauen dieser religiösen Gemeinschaft angeschlossen als Männer. Also gab es einen Frauenüberschuss. Jetzt musstest du aber irgendwo die Frauen unterbringen. Einmal, dass für sie gesorgt wird, aber dass sie auch einen festen Platz haben. Also so. Manche sagen auch das. Aber das sind alles pragmatische Erklärungen, die von Mormonen abgelehnt werden, weil sie sagen, wir machen das nicht aus diesen Gründen, sondern wir machen es, weil es Gott befohlen hat. Ja, gibt es auch. Ich kann euch das nachher noch vorlesen, draufsuchen, ist dort benannt. Heute wird allerdings gesagt, ja, das ist eben nur ein vorläufiges Gebot gewesen. Das wird dann einfach uminterpretiert. Und das machen sie übrigens auch mit einigen anderen Geboten. Bis in die Ende der 60er Jahre war es bei Mormonen verboten, dass du als Farbiger, das heißt Schwarzer, Mormone werden durftest, weil nämlich im Buch Mormon drin steht, dass die von Gott verflucht sind. Jetzt hat man aber eine neue Übersetzung des Buchs Mormon, in dem das etwas anders formuliert ist und seit den 60er Jahren hier wieder auf starken staatlichen Druck. In den 60er Jahren war ja Bürgerrechtsbewegung in den USA, Martin Luther King und andere, da waren die Mormonen eine der letzten, die nachgezogen haben. Und dann wurde eben korrigiert diese Stelle und das ist jetzt möglich. Also jetzt können auch Farbige in der Mormonenkirche mit dabei sein. Zusätzlich, das Buch Mormon ist nur ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Das ist die wörtliche Formulierung, so nennen sie das. Es ist ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Das Buch Mormon, nach mormonischer Auffassung, sagt genau das, was in der Bibel auch drin steht, nur zusätzlich. Und sie haben danach noch zwei andere Offenbarungen. Eine habe ich gerade immer wieder daraus zitiert, Lehren und Bündnisse, das ist ein zusätzliches Buch, wo das drin steht. Und die köstliche Perle, das ist dann noch ein anderes Buch. Und die drei zusammen sind eine Ergänzung oder wie sagen eben zusätzliche Bestätigung der Bibel. Allerdings habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, wenn es auf die wirklich haarigen Lehren zu sprechen kommt, dann finden sie natürlich keinen Bibelvers, weil es ja keinen gibt dafür, sondern dann kommen die Offenbarungen durch die Propheten. Und die werden dann da genannt. Also die wichtigen Lehren aus ihrer Sicht, diejenigen, die den Mormonen unterscheiden zwischen den anderen Christen, die sind nur in ihren neuen Offenbarungen drin. Und prinzipiell kann auch jeder weitere Prophet, also auch gegenwärtig gibt es einen Prophet, der eben die ganze Kirche leitet, der kann auch neue Offenbarungen bekommen. Also so etwas nebenher erwarte ich ja schon seit langem eine neue Offenbarung, und zwar die Offenbarung, dass Frauen jetzt auch Priester werden dürfen. Denn der gesellschaftliche Stimmung in den USA ist halt so, da sind die Mormonen so eine der letzten Vorgestrigen, für die Frauen gar nichts dürfen und keine Ämter haben dürfen. Und deshalb kommt bestimmt irgendwann bald eine neue Offenbarung, wenn dann gesagt wird, oh, die Frauen dürfen auch. So wie dann eben in den 60er Jahren mit den Farbigen. Jetzt will ich ja gar nicht sagen, ist das biblisch oder nicht. Sondern das, was ich ja immer wieder bloß in der Geschichte der Mormonen sehe, ist, wenn der gesellschaftliche Druck stark genug wird, dann gibt es auch eine Änderung der Lehre. Und der gesellschaftliche Druck wird immer stärker in dieser Hinsicht. Und für mich ist ja nicht die Frage, ist das biblisch oder nicht? Da geht es ja gar nicht darum. Weder mit den Farbigen war das biblisch, noch mit der Meerehe war das biblisch, noch mit anderen Sachen war das biblisch. Nur du kannst als Mormone, bist du letztendlich flexibler, als wir es sind. Wir sind ja viel schlimmer dran. Wir müssen uns auf alle Ewigkeit an das halten, was Gott in der Bibel gesagt hat. Ein Mormone hat immer noch die Möglichkeit nachzubessern, wenn es nötig ist. Also natürlich, Gott bessert dann nach, nicht? Aber das tut er dann durch den Propheten.
Ja.
Ja. Ja, genau. Ja, also man kann natürlich die Bibel auch missbrauchen, was wir ja nicht tun wollen, aber viele Sektierer haben es getan, wie unter anderem die Mormonen ja auch. Bitte. Ja, es stimmt auch, sie wollten ein eigenes Königreich Gottes aufbauen und ich komme nachher auf der Geschichte noch zu sprechen, wie das genau dazu gekommen ist, vielleicht mache ich das jetzt auch gleich, um euch dann zu sagen, wie die Mormonen denn so entstanden sind. Damit beginnen wir nämlich mit diesem jungen Mann. Dieser junge Mann ist Joseph Smith und Joseph Smith ist der Gründer der Mormonenkirche und jetzt will ich hier gerade noch mal was nachschauen. Ja. Ja. Bisher ist es so gelaufen, dass manchmal, habe ich ja gesagt, gab es dann verbesserte Übersetzungen. Das ist eine Möglichkeit. Es kann der Prophet auch eine neue Offenbarung weitergeben. Die muss nicht immer in einem festen Buch drin stehen, sondern das ist einfach eine Leitlinie, die zusätzlich gegeben wird, weil diese drei bisherigen Bücher, die sind eigentlich abgeschlossen. Normalerweise verändert man die nicht, es sei denn in Form von Übersetzungen, nicht? Also verbesserte Übersetzungen. Genau, richtig. Ja, das ist die Möglichkeit. Joseph Smith ist geboren 1805 und gehört eben auch zu diesen Aufbruchbewegungen in den USA im 19. Jahrhundert, wo ich euch sage, ähnlich sind die Zeugen Jehovas und die Adventisten und auch einige andere Gruppen entstanden, eben als Aufbruchbewegung des nahen Endes. Jetzt kann man auch sagen, ja, warum haben denn so viele Gruppen im 19. Jahrhundert das Ende erwartet und noch sehr erfolgreiche Gruppen? Nun, einerseits liegt es daran, es war eine Zeit, die von religiöser Erweckung bestimmt war. Denn auch in dieser Zeit sind ja nicht nur diese sektierischen Gruppen geblüht, sondern das ist die Zeit einer der großen Erweckungsbewegungen in den USA, wo viele große Gemeinden entstanden sind, dieses Bible Belt, wo man sagt, ja, eben diese mittleren Staaten des mittleren Westens in den USA. Das heißt, da, wo die Baptisten groß geworden sind, da, wo die Methodisten groß geworden sind, also das hat das religiöse Leben der USA geprägt, wie es heute ist. Und am Rande dieser großen Bewegung, der Endzeit, dieser Bewegung, Jesus kommt bald wieder, lass uns umkehren und Christen werden, am Rande dieser Bewegung sind dann eben auch diese sektierischen Bewegungen entstanden. Also das heißt, wir müssen nicht so sehr sehen, da sind diese Sekten entstanden, sondern es gab eine große Erweckung. Und häufig ist so, am Rande dieser Erweckung gibt es dann alle möglichen freischaffenden Propheten und Künstler und Leiter und sonst irgendwas. Und die haben dann ihre Ideen, die sie weiter vermitteln und verbreiten. Und zum Teil auch relativ erfolgreich, aber eben ist am Rande, ist eine Randbewegung, aber die entsteht hier auch. Joseph Smith, darüber hinaus, ein anderer Grund ist, glaube ich, auch die großen Auswirkungen der industriellen Revolution. Das kennen wir aus der Geschichte. Industrielle Revolution entwurzelt die Menschen. Es führt zu unheimlicher Armut in Europa und in den USA. Man ist von der Familie weg, man zieht vom Dorf weg in die Stadt, man kennt da keinen, man ist alleine gelassen, es gibt keine Sozialversicherung, Alteversicherung, alles nicht. Das Leben ist sehr, sehr stressig, ist sehr starker Druck, der da sich aufbaut. Und viele Leute suchen deshalb in dieser Zeit neu Halt und Orientierung im Glauben. Und deshalb sind sie auch offen für solche Bewegungen. Also das wäre jetzt eine zusätzliche soziologische Erklärung dafür, warum gerade im 19. Jahrhundert so sehr viel aufbricht. Also das ist ganz häufig, dass in Krisenphasen, gesellschaftlichen Krisenphasen, auch neue religiöse Erfahrungen auftauchen, Erweckungsbewegungen oder ähnliches auftauchen. Das gilt für christlich. Jetzt können wir auch sagen, ja, weil Gott ja die Menschen dafür vorbereitet. Sehen wir, wann fängt Israel an zu bitten und zu klagen, wo sie in der babylonischen Gefangenschaft sind. Muss ihnen schlecht gehen. Also Gott benutzt ja manchmal auch äußere Bedingungen, um Menschen zum Fragen zu bringen, aber nicht alle finden dann die richtige Antwort, sondern manche eben dann auch falsche Antworten. Und das 19. Jahrhundert ist weltweit eine Krisenzeit. Wir denken manchmal, ja, das sind doch die Kriege, Erste, Zweite Weltkrieg, aber Erste, Zweite Weltkrieg war in Europa zwar schlimm, aber das waren ein paar Jahre. Die industrielle Revolution war fast 100 Jahre. Das heißt, das sind Leute geboren, gestorben, das ganze Leben hat sich geprägt. Und der Erste und Zweite Weltkrieg hat unser Alltagsleben weniger verändert als die industrielle Revolution. Am Anfang der industriellen Revolution, da lebten die Leute über Jahrhunderte im Dorf. In der Familie, in der Dorfgemeinschaft, die Kirche bestimmte das Leben. Es gab kaum große oder neue technische Entwicklungen Und im 19. Jahrhundert ändert sich das alles. Die Bildung ändert sich, Gesundheitssystem ändert sich, die Familie bricht auseinander, die dörfliche Kultur bricht auseinander, ganz neue Produkte. Plötzlich hat man nicht nur seinen Einzugsbereich 10 Kilometer um den Wohnort, sondern da wird die Eisenbahn erfunden. Später sogar sensationell ein Auto und so. Selbst wenn das noch nicht jeder hat. Aber das heißt, der Horizont erweitert sich und damit auch die Verunsicherung. Was gibt es da alles, was auf mich einstürmt? Und das heißt, wir haben ja heute immer noch Folgen dieser industriellen Revolution. Dieser Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Aber dieser Prozess löst eine Orientierungslosigkeit aus und hat die Suche nach Halt und Orientierung. Und das ist das ja auch, wo manche der Sekten anknüpfen und andocken. Da, wo die Leute die Ruhe nicht bei Gott finden, finden sie eben bei solchen Sektenführern. Das war auch Veränderung, die hatte sich ja schon angebahnt, weil in England das schon wesentlich früher stattgefunden hat, auch in Europa, aber dann in den USA später. Auch das hat große Veränderungen gemacht, wo auch die USA bis heute noch nicht drüber hinweg ist. Denn auch wenn es heute keine Sklaverei mehr gibt, aber es gibt ein Nebeneinanderherleben der Kulturen. Das heißt, die Schwarzen leben in ihrem Stadtteil und die Weißen leben in ihrem Stadtteil. Da gibt es viel Hass und Wut aufeinander. Und das heißt, das ist noch gar nicht so beendet. Wir sehen manchmal in irgendwelchen amerikanischen Filmen, da ist eben der Schwarze und der Weiße, und sind alle Freunde, ist alles gut. Das ist ja in den USA gar nicht Realität. Reist man in die USA, ihr werdet merken, das ist unter den Reichen, den Wohlständlern. Ja, da ja, wenn du genügend Geld hast, bist du als Schwarzer auch gut dabei. Aber sonst total auseinander. Und zwar bis ganz krasse Sachen. Ich will euch ja noch Verschwörungstheorien vorstellen. Ich meine etwa 40% der Schwarzen in den USA glauben, dass es Verschwörung des amerikanischen Staates gibt zur Ausrottung der Schwarzen. Zum Beispiel gibt es da Verschwörungstheorie. 40% etwa glauben das, dass die USA durch die FBI Drogen verteilen lässt, damit die Schwarzen umkommen und ausgelöscht werden. Ja, und ich meine, das zeigt ja, ich will ja nicht sagen, ob es so ist oder nicht, sondern ich will einfach damit sagen, das zeigt das Misstrauen, was man gegeneinander zueinander hat. Das werdet ihr auch feststellen, wenn ich in den USA gewesen bin, dann ganz häufig so, du hast Gemeinden, das sind fast nur Schwarze oder fast nur europäischstämmige. Das heißt, du hast ganz häufig getrennt, du hast wenig Gemeinden, wo wirklich durchmischt ist. Wenn, dann sind es häufig eher so die gehobenen Mittelschichtsgemeinden. Da ja, aber die normalen Gemeinden fast immer getrennt. Und das drückt noch aus, dass diese Sache immer noch nicht überwunden ist. Das heißt, man hat zwar Gesetze, aber immer noch über... Dann denken wir, Abschaffung der Sklaverei, sagst du. Ja, aber dann merken wir 100 Jahre später, Martin Luther King, ne, da gibt es noch immer, diese Bank ist nur für Weiße, diese Bank ist nur für Schwarze, die dürfen nicht in den Bus fahren. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Genau. Und sind jetzt alle enttäuscht. Also das war, er hat der Messias, nicht? Der wird alles verändern, der wird uns alles schaffen. Aber nein, was auch so ist, manche sagen, jetzt gibt es ja verschiedene Sachen über Obama, aber manche sagen, er ist eben äußerlich schwarz, aber innerlich weiß. Das sagen die Schwarzen jetzt, ne? Weil sie enttäuscht sind. Und ja, aber da gibt es verschiedene also Stellungnahmen dazu. Wir sind jetzt nochmal im Jahr 1820. 1820 ist nämlich der Aufbruch von Joseph Smith, also da, wo sich jetzt alles ändert in seinem Leben. Und zwar, jetzt muss ich mal sehen, ob ich das hier gerade finde, genau. Das hier ist eben aus einem ihrer Büchlein, da ist das dann schön gemalt. Und zwar lesen wir dann, eine Gestalt wurde an meinem Bett sichtbar, die sagte mir, Gott habe eine Arbeit für mich. Hier ist Joseph Smith, ist in seiner, naja, das ist jetzt so ein typisches Haus da in den USA, nicht Balken und ein bisschen da verputzt mit Lehm, da wohnt er also drin. Seine Eltern sind eher arm, arbeiten auch in der Landwirtschaft. Er selbst ist auch landwirtschaftlich tätig. Erstmal hält allerdings nicht so viel von der Arbeit. Dann kommt er auf die Idee, und das ist auch dokumentarisch belegt, und zwar, dass er dann so einen Jahrmarktswahrsager kennengelernt hat. Und der hat ihn eingeführt, es gibt eine spezielle Methode, wie man prophetisch reden kann. Und zwar, wie macht man das? Man hat dann so eine Schüssel, da sind so ein paar Steine drin, dann macht man ein Tuch da oben drüber, dann wird langsam die Luft dick, nicht? Und dann schwinden dir die Sinne und in dem Moment, dann bekommst du eine Offenbarung von Gott und siehst das. Das macht er auch, verdient damit auch einiges Geld. Allerdings wissen wir auch, er ist damals straffällig geworden, es gab einen Strafprozess, weil er viel Geld von einem Bauern kassiert hat, dem er gesagt hat, du hast einen Schatz da im Acker. Der hat dann gesucht und gesucht und gesucht und den Schatz nicht gefunden. Und dann wollte er das Geld wieder zurück und Joseph Smith wollte das Geld nicht geben und so. Also so gab es so ein Hin und Her. Also er hat so eine Zeit lang auch als Schatzsucher sein Geld gemacht. Er wird gesagt, dass er in dieser Zeit auch religiös auf der Suche war und dass er dann von einem zum anderen gezogen ist und dann hat er gehört, ja, bei den Baptisten, die sagen so und die Freien Evangelischen sagen so, wobei die gab es da nicht, aber die Presbyterianer, die sagen so und die Methodisten sagen da so und dann hat er gesagt, hat er gemerkt, das ist alles falsch. Und in dieser Zeit kommt eben die Offenbarung Gottes. Da erscheint der Engel Moroni, wie ihr hier auf dem Bild seht, und der sagt zu Joseph Smith, die sind alle falsch. Die haben alle ihre eigene Sache. Du sollst die ursprüngliche Kirche wiederherstellen, die Jesus Christus gegründet hat. Und damit du das tust, erstmal lässt er ihn dann ein Jahr in Ruhe und dann nach einem Jahr erscheint er eben wieder und jetzt ist Joseph Smith bereit, also so zumindest die Geschichte. Und dann weist er ihn darauf hin, dass ganz in seiner Nähe, er wohnt im Staat New York, ganz in seiner Nähe, ein Hügel, das ist dieser Hügel hier, da seht ihr drauf, Cumorra, ne, steht da groß drauf, das ist in der Nähe von New York und da wohnt er eben auch in der Nähe und in diesem Hügel, da sei eine Offenbarung Gottes auf goldenen Tafeln versteckt. Also eine goldene Tafel und da ist eine Offenbarung Gottes. Diese goldenen Tafeln sollen das Buch Mormon gewesen sein. Also er wird dorthin geführt, er gräbt das aus, diese Offenbarung auf goldenen Tafeln und dann bekommt er den Auftrag, das zu übersetzen. Jetzt kann ich euch gerade mal zeigen, es gibt hinterher, nicht aus dem Buch Mormon, aber aus einem anderen Buch, was er bekommen haben soll, gibt es nämlich so Auszüge, die er hinterher aus dem Kopf gezeichnet haben soll, so sollen diese Schriftzeichen ausgesehen haben. Hier unten, nicht? Da seht ihr das so. Bitte? Da unten, ne? Und er sagt auch hinterher, es gibt einen langen Streit, bis heute gibt es den Streit darüber, er sagt, das sei eine Form von Neuägyptisch. Nun könnt ihr gerne Ägyptologen fragen, diese Art von Neuägyptisch gibt es nicht. Und das hier ist eher, wir könnten sagen, so eine Art ja, Jungensprache, so ein Jungen mögen das ist ja manchmal so Geheimsprache, ne? Und das hat so ein bisschen Anklänge an Ägyptisch. Also ein kleines bisschen Ägyptisch habe ich auch mal gelernt in meinem Studium von Religionswissenschaft. Und ich kann euch sagen, das hat mit Ägyptisch ziemlich wenig zu tun. Also so ähnlich, als wenn ihr jetzt euch hinsetzt und sagt, ihr schreibt mal ein bisschen Chinesisch. Dann denkt ihr auch, auch so ein paar Striche, ne? Und dann oben und unten und so. Dann sieht das wie Chinesisch aus, hat aber mit Chinesisch nichts zu tun. Also wie gesagt, Ägyptologen haben sich damit beschäftigt. Wenn ihr es mir nicht glaubt, ihr könnt gerne nachschauen und oder nachfragen. Aber er sagt ihm, das ist Neuägyptisch. Nun, er kann aber kein Neuägyptisch. Ägyptisch kann er auch nicht. Sonst hätte er es ja vielleicht richtig geschrieben. Aber der sind die Offenbarung, also Neuägyptisch. Was macht er jetzt? Naja, auch der Engel Moroni beziehungsweise Gott hat schon vorgesorgt, denn bei diesen Tafeln liegt eine Prophetenbrille. Und diese Prophetenbrille, die hat zwei Gläser und mit denen kann er den neuägyptischen Text auf Englisch lesen. Ja, das ist doll, nicht? Also ich meine, diese Brille hätte er behalten sollen, denn mit der wäre er wahrscheinlich Multimillionär geworden. Hätte man die nachbauen können. Stellt euch vor, wir brauchen kein Google-Übersetzungsprogramm oder sowas. Du setzt die Brille auf und du liest es dann gleich in der entsprechenden Sprache. Nun, er liest das und dann übersetzt er das auch. Während des ganzen Übersetzens gibt es keinen, der je das Buch gesehen hat, was ja ein Vorteil der ganzen Geschichte ist. Dieses Buch gibt es natürlich heute auch nicht, denn sobald die Sache übersetzt ist, kommt der Engel und holt das Buch wieder ab. Und die Brille auch. Also, ja, ich weiß, es ist jetzt ein Problem, aber das hat halt der Engel so entschieden, oder Gott hat es so entschieden. Ne? Jetzt gibt es allerdings im Anfang des Buches Mormon, könnt ihr nachschlagen, da gibt es Zeugen, die sagen, wir sind Zeugen für die Wahrheit des Buches Mormon. Was da nicht drin steht, dass etwa die Hälfte dieser Zeugen im Laufe ihres Lebens ihre Aussage widerrufen haben. Einer wird auch mal gesagt, ja, ich habe zwar gesagt, ich habe das gesehen, in Wirklichkeit habe ich das nie gesehen, sondern Joseph Smith kam zu mir mit einem Sack und dann durfte ich in den Sack reinfassen und da waren irgendwelche Tafeln drin. Und das, okay, dann habe ich gesagt, ich habe Zeuge, ich habe diese Tafeln, also ich bin Zeuge für diese Tafeln. Habt ihr aber weder gesehen noch genau, und da merkt man, diese Zeugenaussagen darin sind ziemlich wenig wert. Das sind alles Zeugen seiner ersten Anhänger, die er gewonnen hat und von denen manche später selbst sagen, dass sie es nie gesehen haben oder eben sagen, sie haben da nur was gefühlt in einem dunklen Sack. Und das ist also aussagekräftig nicht unbedingt so viel. Als man das immer mehr bezweifelt hat, hat eben Joseph Smith aus dem Kopf dann einige Zeilen gemalt. So aus dem Kopf, wie er meinte, wie das aussehe. Das wurde dann auch überprüft. Es gibt sogar Beispiele, die ich euch aus der Literatur zeigen kann, wo Mormonen-Professoren, sie haben ja auch einige Universitäten, das geprüft haben und sind hinterher vom Glauben abgefallen. Und zwar, weil sie gesagt haben, wenn das die Grundlage unserer Religion ist, also dann lieber nicht. Denn Sprachforscher können ganz deutlich sagen, das hat mit Ägyptisch nichts zu tun. Na, heute ist die Antwort von gläubigen Mormonen, na ja, das gibt eine Weiterentwicklung des Ägyptischen, deshalb kennt das kein Ägyptologe. Da gibt es immer gute Antworten davon. Und zwar, woher soll das Ganze kommen? Nämlich im Buch Mormon steht folgende Geschichte, kurz zusammengefasst. Ich werde euch nachher noch ein paar Stellen daraus lesen, aber dann machen wir erstmal Pause, wenn ich damit fertig bin, oder? Wir haben jetzt 12 Uhr. Wie ist die Geschichte kurz des Buch Mormon? Also, da wird gesagt, dass schon zur Zeit des Alten Testaments sei ein Teil des Volkes Israel, nämlich unter anderem jene 10 verlorene Stämme, die seien nach Amerika gegangen und seien eigentlich die Vorfahren der Indianer. Die Indianer sind also auf die Juden zurückzuführen, weshalb bei den Mormonen die Indianer einen ganz hohen Stellenwert haben, obwohl sie es nicht wissen, sie sind Nachkommen der Juden. Und dann gab es da eben verschiedene Stämme und wie das so schön ist, ein Stamm, der ist halt böse und ein Stamm ist gut, da gibt es die Nephiten, das sind eben so der gute Stamm und der gute wird schließlich ausgerottet und der letzte dieser Guten, das ist dann eben ein Prophet namens Moroni, der schreibt dann noch alles auf, was Gott eben gesagt hat, was Jesus, Jesus muss erstmal noch kommen, also, da sind diese beiden Stämme und Jesus erscheint, nachdem er in Jerusalem gestorben und auferstanden ist, dann geht er nicht in den Himmel, sondern er geht nach Amerika und in Amerika, da erscheint er nochmal den Indianern, er predigt den Indianern, predigt natürlich manche Sachen ähnlich wie in Israel. Und das hat dieser Prophet Moroni mitbekommen. Und bevor sein Stamm untergeht, graviert er das noch alles auf goldene Tafeln ein, vergräbt sie im Hügel Gomorra und dann stirbt er und das ganze Volk mit ihm. Und dann eben, ja, also rund 2000 Jahre später, kommt dann der Joseph Smith und gräbt das Ganze wieder aus und übersetzt das ins Englische. Mit dieser Übersetzung gibt es noch zahlreiche Sachen, wo sich viele Leute an den Kopf kratzen. Das könnt ihr bis heute nachvollziehen. Wenn ihr ein Buch Mormon mal lest, es gibt dann Untersuchungen davon, ich meine etwa ein Drittel des Buches Mormon, bin mir aber nicht ganz sicher, es könnte auch sein, es ist nur ein Viertel gewesen, weil da müsste ich nachschauen, aber jedenfalls ein großer Teil des Buches Mormon, ist wortwörtlich derselbe Wortlaut wie die King James Version. Das heißt, die zur Zeit von Joseph Smith verbreitetste englische Bibelübersetzung. Jetzt muss ich ja sagen, irgendwie als normal denkender Mensch stelle ich mir natürlich die Frage, wie kommt das denn, dass Jesus genauso geredet hat, wie die erst 1500 Jahre später entstehende King James Version das übersetzt? Ja, und jetzt kann man natürlich irgendwelche Antworten darauf finden, kann sagen, ja, die King James Version ist eben inspiriert. Es gibt auch in den USA Leute, die glauben das. Habe ich ja gesagt, es gibt Gemeinden, da steht an der Tür King James only, die sagen, nur die King James Version war das die inspirierte Übersetzung. Aber wenn ich etwas menschlich daran gehe, dann würde ich sagen, naja, Wahrscheinlichkeit ist viel größer. Das ist die Bibel, die Joseph Smith zu Hause gehabt hat. Und als er das Buch Mormon geschrieben hat, hat er eben nicht alles selbst erfunden, sondern hat dann einfach abgeschrieben aus der King James Version und hat dann seine eigenen Erzählungen dazu geschrieben. Und das war dann das Buch Mormon. Und wenn ihr es durchliest, ist mir diese Erklärung viel wahrscheinlicher, als die, dass es da irgendwelche goldene Tafel gab, die nie jemand gesehen hat, die keiner überprüft hat, die in einer Sprache geschrieben ist, die keiner kennt. Dass eine Prophetenbrille gab, von der nie jemand das gewusst hat, dass dann auch per Zufall diese Übersetzung genau der King James Version der damaligen Zeit entspricht, das klingt alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Wäre jetzt meine Auffassung. Ihr müsst sie dabei nicht teilen, aber meistens will ich doch zumindest so einen Ansatz von historischer Glaubwürdigkeit haben, wenn ich irgendwas glauben soll. Nun, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum glauben denn Mormonen an das Buch Mormon? Ja, keiner tut das aufgrund wissenschaftlicher Daten. Kann es ja nicht geben, sondern fragt Mormonen, ich kann euch schon seine Antwort sagen. Der Mormone, der ihr treffen werdet, der wird euch sagen, ich habe Gott darum gebeten, dass er mir ein Zeichen gibt, ob das Buch Mormon wahr ist. Und dann habe ich ein Brennen in der Brust gehabt und das ist ein Zeichen dafür, dass Buch Mormon ist wahr, also ist das Buch Mormon wahr. Das ist die gängige Antwort. Das werden euch fast alle Mormonen sagen, ein bisschen variiert. Manchmal, ich habe das Gefühl, ich habe die Gewissheit gehabt, aber das Original ist, ich habe ein Brennen in der Brust gehabt. Das war das Zeichen, dass Buch Mormon ist wahr. Genau. Und deshalb werden sie euch auch auffordern. Sie werden euch auch auffordern, du kannst Gott prüfen, ob das Buch Mormon wahr ist. Bete und dann wird Gott dir zeigen, das Buch Mormon ist wahr. So ähnlich wie wir argumentieren würden. Nur, ihr könnt gerne beten. Ich habe auch gebetet. Ich habe keinen Brennen in der Brust gehabt. Also jetzt ist die Frage, ja, was gilt denn jetzt? Ja, ich meine, wenn das Buch Mormon wirklich wahr wäre, dann würde ich auch Mormone werden. Was wäre das Problem? Ich will ja die richtige Lösung. Ich will ja nicht nur die, die ich traditionell übernommen habe. Das ist bei allen Sekten, mit denen ich mich auseinandersetze. Ist ja so, natürlich prüfe ich ernsthaft. Ich gehe jetzt nicht dahin und sage, ihr seid von vornherein falsch. Und theoretisch könnte es ja auch sein. Aber dann fangen meine Zweifel ein bisschen an. Dann sage ich, okay, beten kann ich auch. Und meinetwegen, ihr könnt das auch. Wenn ihr überzeugt, Gott gibt die richtige Antwort.
Das kann auch daran liegen, dass manche Menschen nicht von Gott gezeugt worden sind.
Deshalb hapert es bei mir, meinst du? Ja. Könnte natürlich sein, aber nach Mormonenlehre sind wir alle Kinder des himmlischen Gottes. Alle. Und alle haben wir diese Potenz in uns. Also von daher, das wäre hier nicht möglich als Erklärung.
Aber Sie müssen auch damit rechnen, dass einige das nicht spüren und deshalb nicht
Ja, ich würde natürlich umgekehrt sagen, es ist doch für mich ein bisschen komisch, dass fast ausschließlich die Kinder der Mormonen das spüren. Ja, ne, das ist doch für mich ein bisschen komisch. Und da würde ich sagen, es gibt relativ wenig Bekehrungen auch ganz außerhalb, sondern eher so eben in dem eigenen Mormonenkreis. Dadurch wachsen sie auch stark, weil sie viele Kinder haben. Mormonen haben sehr viele Kinder, meistens. Ja. Ich würde nicht gleich von Weltherrschaft sprechen, das glaube ich eher nicht. Ja, theoretisch ja, aber mit der Weltherrschaft ist das so eine Sache, da bewerben sich so an die 100 verschiedene Gruppen drum und die kämpfen doch sehr gegeneinander. Welcher da tatsächlich mal das Rennen macht, das wissen wir nicht ganz genau. Die Hindus, die haben auch viele Kinder und die Chinesen haben zwar nicht viele Kinder, aber die sind schon ziemlich viel. Und die Muslime bekommen auch sehr viele Kinder. Schaut mal in Ägypten, das ist, glaube ich, die Durchschnittsalter, so Mitte 20 der Bevölkerung. Und daneben gibt es noch die Scientologen, die kämpfen darum. Und dann vielleicht noch die Freimaurer und der Opus Dei. Und jetzt kann ich euch noch 20 andere bis 100. Genau, also der auch noch. Und von daher, also bevor wir vor ihnen Angst haben, müssen die sich erstmal einig werden, wer denn nun die Weltherrschaft bekommt. Und dann können wir immer noch am Ende sagen, können wir immer noch sagen, Gott ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, Gott ist der, der Könige einsetzt und absetzt. Glaubt ihr das?
Ja.
Also, deshalb müssen wir keine Angst haben vor irgendwelchen Verschwörern. Gott ist derjenige, der im Regiment sitzt, wie Luther das mal gesagt hat, und da hat Gott recht. Ja, natürlich, aber nur durch mehr Kinder bekommt man keine Weltherrschaft. Und jetzt selbst wenn ihr mehr Kinder habt, woher wisst ihr denn, ob eure Kinder alle gläubig werden? Das ist ja kein Automatismus, das sind ja keine Mormonen. Sondern ihr werdet erleben, habt ihr mehrere Kinder, die bekehren sich trotzdem nicht alle. Also unter Umständen. Ne? Und viele, gerade selbst der Kinder von Gläubigen, haben sogar immensen Schaden angerichtet. Die Eltern von Nietzsche waren gläubig. Ja, und Nietzsche war dann nur so ein Frommer, der hat eher den Atheismus ganz stark vorangebracht. Oder Hermann Hesse hat in den 60er, 70er Jahren stark zur Ausbreitung des Buddhismus beigetragen. Seine Eltern waren Missionare. Ja, also deshalb, wir haben keine Garantie. Also deshalb diese Strategie, mehr Kinder, christlicher Glaube setzt sich durch. Glaube ich, ist nicht richtig. Aber trotzdem würde ich animieren für Kinder. Kinder ist eine gute Sache. Gottes Auftrag, wir sollen sie haben. Auftrag für uns, wir lernen auch viel dran. Gott demütigt uns manchmal auch oder zeigt uns unsere Grenzen. Oder wir erkennen Gott besser, wie in der Verantwortung, die wir als Vater oder Mutter haben oder so. Also du denkst, Kinder, sagt Gott, sind gut, also sind sie gut, also sollten wir welche haben. Und uns daran freuen, aber nicht unter dem Gedanken, dass wir deshalb als Christen die Herrschaft übernehmen oder Gemeindewachstum produzieren. Das kann nämlich schlecht, kann auch schwer daneben gehen. Also, da mache ich an dieser Stelle einfach mal eine Pause. Wir werden heute Nachmittag mit den, ach ja, genau, wenn heute Nachmittag nicht alle da sind, eigentlich wollte ich gerne mit den Mormonen etwas weitermachen und sie zu Ende führen und dann noch ein paar kleinere Gruppen ansprechen, damit diejenigen, die ja nicht dabei sind, ja, ist das erlaubt, dass wir heute Abend mit den Mormonen weitermachen dürfen? Ja, vier. 4 Uhr. Keiner erhebt Einspruch. Heute ist es, glaube ich, aufgenommen. Ich hoffe, das klappt nachher auch. Dann werde ich heute Nachmittag die Mormonen zu Ende besprechen und dann werden wir eine neue Gruppe anfangen. Und heute Abend treffen wir uns ja um, genau, 6:45. 6:45 sollten wir uns da am Stein treffen. Möglichst sollten ein paar Leute ihre Autoschlüssel dabei haben, denn wir werden da hinfahren müssen. Das ist zwar in Lemgo, aber am anderen Ende von Lemgo. Da haben sie ein Industriegebiet neu gebaut. Und dann werden wir zu den Zeugen Jehovas fahren. Rechnet auch damit, es wird ein bisschen länger dauern als sonst die Abendstunde, aber wir werden erst gegen 21 Uhr da fertig sein. Und dann werden wir zurückfahren und austauschen. Also ich halte das wichtig. Also wenn ihr mitfahrt, verpflichte ich euch auch zum Austauschen, weil ich will keine Verantwortung übernehmen, dass ihr hinterher komische Ideen mit nach Hause nehmt und oder dann Zeugen Jehovas werdet, sondern ich will dann zumindest die Chance noch haben, euch auf ein paar Schwachpunkte aufmerksam zu machen. Nehmt euch auch Papier mit, wo ihr dann aufschreiben könnt, was da unter auffällt. Ich werde auch, wenn das in eurem Interesse ist, spontan den Vorsitzenden da fragen, ob er uns ein paar Fragen beantwortet. Häufig tut er das. Das würde aber heißen, wir sind vielleicht noch ein bisschen länger da. Ist das in eurem Interesse oder soll ich lieber nicht fragen? Ja, weil dann frage ich ihn, ob das klappt, kann ich euch nicht sagen. Aber es könnte sein, dass er sich dann noch eine Viertelstunde, 20 Minuten oder Zeit nimmt. Dann könnt ihr mir einfach mal Fragen stellen. Aber dann bitte sehr bei den Fragen, erinnere ich euch, ihr sollt keine bösen Fragen. Ihr sollt nicht versuchen, den jetzt zu bekehren, informative Fragen. Ja? Und denkt immer daran, der wird natürlich antworten wie ein gut geschulter. Das ist, der wird euch nicht immer alles sagen, wie es wirklich ist, sondern ein Teil. Also er wird nicht lügen, aber er wird euch manche Sachen...
Aber Aber bei diesen Fragen haben wir dann originale Antworten von uns.
Genau, das ist ja gerade der Vorteil. Das ist ja gerade der Vorteil, deshalb würde ich ihn gerne fragen, ob da noch jemand bereit ist. Ich kann euch keine Garantie geben, wenn ich ihn jetzt frage, das will ich ja gerade nicht, damit wir spontan da sind. Aber ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Meistens hat es auch geklappt, dass er sich ein bisschen Zeit genommen hat. Kein Problem. Das wird der schon machen. Die Leute sind gut geschult. Vor dem ist der, die haben keine Angst vor euch. Also stellt Fragen, nur stellt keine, wo ihr jetzt einen anderen blamieren wollt oder so. Ne? Oder fragt dann eben, ja, warum schlagen alle Zeugen Jehovas ihre Kinder? Ich meine, wie soll man darauf antworten? Da, ne? Solche Fragen eher nicht. Ach ja, Kleiderordnung. Also ihr solltet ordentlich angezogen sein, wie ihr zum Gottesdienst geht. Vielleicht nicht ganz, nein. Also ich meine, du gehst dann an, du kannst so hingehen, keiner schmeißt dich raus, nur sie halten dich dann von ungeistlichen Menschen.